Gewöhnlich markiert man am Beginn eines Gesprächs wie diesem, was in den nächsten 45 Minuten Thema sein soll. Aber dieses wird vermutlich ein eher ungewöhnliches Gespräch. Also beginnen wir mit all dem, worüber wir nicht sprechen werden. Herr Steinbrück, wir sprechen nicht über die SPD und nicht über die kommende Bundestagswahl, weil Sie um Verständnis darum gebeten haben, dass wir darüber nicht sprechen. Und wir sprechen auch nicht über die Kavallerie, die Sie in die Schweiz schicken wollten, über den gestreckten Mittelfinger, den Sie auf einem Foto für die Süddeutsche Zeitung erhoben haben, nicht über angemessene Kanzlergehälter, weil ich denke, dazu ist bereits alles gesagt. Also, wir schweigen über all das, was zum Klischee über Per Steinbrück geronnen ist, über den Mann, der immer für ein paar Schlagzeilen gut ist, der sich angriffslustig gab, entschlossen. Aber ist das ein Klischee, Herr Steinbrück?
Nee, ist eine Zuspitzung und unter den heutigen obwaltenden Gesetzen medialer Verbreitung sind das Punkte, die dann auch, sag mal, einen besonderen Exponenten kriegten. Ich halte sie eher für unwichtig und sie beschreiben auch nie die ganze Person, in meinem Fall nicht und auch nicht in anderen Fällen. Im Übrigen werden sie häufig aus einem Zusammenhang gerissen. Das Thema der Kavallerie, das in der Schweiz so viel Verärgerung ausgelöst hat, war in meinen Augen völlig berechtigt, um auf einen Sachverhalt aufmerksam zu machen, nämlich die vorsätzliche Einladung zur Steuerhinterziehung. Und irgendwann muss man aus der Leisetreterei heraus. Also in einem solchen Kontext verlieren manche dieser Zuspitzungen dann auch ihre Schärfe.
Bestimmte Teile von Ihnen schließlich daraus sind unterbelichtet. Welche Teile in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Medien sehen Sie von Ihrer Persönlichkeit eher als unterbelichtet?
Ja, das ist schwierig zu beschreiben und ist eine Einladung zum Eitelkeitstrip. Aber ich glaube, dass ich in Sachen Wirtschafts-, Fiskal-, Steuerpolitik einiges sehr früh bereits benannt habe, was erst sehr viel später Bestandteil eines Konsenses gewesen ist oder sich durchgesetzt hat. Also auf die Gefahr hin, dass ich Ihre einleitenden Bemerkungen jetzt doch selber widerlege. Ich habe bereits in einem Buch Vertrachte Zukunft ziemlich genau eine Vorstellung über ein Steuerkonzept für die Bundesrepublik Deutschland beschrieben, das jetzt zu 80-90% Bestandteil eines SPD-Vorschlages ist. Und da wundert man sich gelegentlich als Autor oder als Initiator solcher Initiativen, wie lange es dauert, sich damit durchzusetzen. Ich glaube auch, dass ich sehr viel früher, anders als mein Image lautet, mir sehr intensiv Gedanken gemacht habe und auch zum Bestandteil von Reden gemacht habe, über die zentrale Aufgabe, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. In der DNA der SPD lautet das soziale Gerechtigkeit, aber ich würde es gerne gelegentlich etwas anders auch übersetzen. Wie halte ich eine Gesellschaft nach innen und außen friedfertig, sodass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen? Das hat dann etwas mit Balance, mit Fairness, mit Ausgleich zu tun.
Sie gelten landläufig immer als rauflustig und Sie haben ja gerade von den Büchern gesprochen, die Sie auch geschrieben haben. Da erweisen Sie sich ja als eher filigraner Denker. Sie suchen die Nähe von Intellektuellen, Sie lesen viel. Dieser stillere, nachdenklichere Steinbrück kommt in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz?
Ja, aber da steckt gar kein Vorwurf von mir dahinter, denn wer soll es wissen? Denn ich gehe ja nicht auf den öffentlichen Markt mit meinen Literaturneigungen und was ich gerade gelesen habe oder versuche auch gedanklich zu verarbeiten. Also da bin ich nicht beleidigt, die Leberwurst.
Aber Sie müssen sich ja verhalten in dieser medial geprägten Gesellschaft, die immer wieder bestimmte Teile von Ihnen abrufen will und inszeniert.
Naja, in Punkten, und da deutet sich doch ein leichtes Klagelied von mir an, habe ich ja zu erkennen gegeben, dass ich bereit bin und auch neugierig bin, in etwas komplexere Sachverhalte einzusteigen oder in etwas längeren Linien auch Politik zu zeichnen oder zu beschreiben. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass in der sehr schnelllebigen Zeit und unter dem Wettbewerbsdruck, unter den Medien um Klicks, Auflage und Quote stehen, dies nicht sehr interessant ist und aufgenommen wird. Es wird nicht reflektiert von weiten Teilen der Medien, sondern sie konzentrieren sich auf das, was im Moment ihnen berichtenswert scheint, was erkennbar leckermäulig serviert werden kann. Und das, was etwas grundsätzlicher ist und in längeren Linien gezeichnet wird, ist nicht Bestandteil einer Online-Berichterstattung oder irgendeines Artikels.
Wenn man früher mit Berufspolitikern über Journalismus, über Medien sprach, dann kam schnell die Keule, das sei Medienschelte, Zeitungsschelte, Politikern war es verboten. Mittlerweile ist es schon ernst geworden zu diesem Thema. Auch Politiker werden da ernst genommen, nicht zuletzt durch zahlreiche Interventionen von Norbert Lammer, der sich sehr kritisch, sehr detailliert mit den Medien, mit der Mediengesellschaft auseinandergesetzt hat. Wenn wir da einhaken, kann man überhaupt noch authentisch sein in der Politik, wenn die Medien immer bestimmte Bilder versuchen abzurufen, und zwar nicht um Nachrichten zu generieren, sondern um Quoten zu machen und Auflagen?
Ist sehr schwer. Der erste Punkt ist, Sie haben völlig recht. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar die Politik völlig zu Recht aus einer Kontrollfunktion der Medien Ziel harscher Kritik sein kann. Ich füge hinzu, auch harscher Kritik sein muss. Das ist die Rolle, das ist die Funktion von Medien in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Nur wenn umgekehrt Politiker kritisch sich mit Medien beschäftigen, dann kriegen sie gleich die Keule über den Kopf gezogen. Wollen sie die Pressefreiheit abschaffen oder haben sie was gegen den investigatorischen Journalismus? Ich habe das mal zusammengefasst und gesagt, viele Medienvertreter haben das, was man in der Boxersprache ein Glaskinn nennt. Gut im Austeilen, ganz schwer im Anstecken. Zweitens, ich habe sehr früh darauf hingewiesen oder versucht darauf hinzuweisen, dass es neben dem Phänomen der Politikverdrossenheit auch zunehmend eine Medienverdrossenheit gibt. Und damit wollte ich gar nicht abheben auf den furchtbaren Goebbelschen Begriff der Lügenpresse, was übrigens die aktuelle Debatte darüber ziemlich beschwert, sich damit mal kritisch auseinanderzusetzen, weil man leicht in die Nähe von politischen Kräften oder dumpfbackigen Stimmen kommt, in die man nicht geraten will. Aber die Medien haben verloren ihre ureigenständige Funktion in weiten Teilen, nämlich zu kalibrieren, auszuwählen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und in weiten Teilen tun sie das nicht mehr. Das Unwichtige wird plötzlich nach oben gestülpt und das Wichtige verliert sich hinter einer wahnsinnig beschleunigten Berichterstattung, die alle 2 bis 3 Stunden neue Nachrichten produzieren muss.
Ja, mittlerweile sogar im Minutentakt, wenn man an die Internetangebote denkt. Ja. Politik zwischen Gesellschaft und Medien wäre ein großes Thema jetzt auch. Politik als Beruf, anspielend auf Max Weber, diesen Aufsatz, der nun fast 100 Jahre alt ist, nämlich von 1919. Aber lassen Sie uns, bevor wir darauf zurückkommen, sprechen über den Peer Steinbrück, der so geworden ist, wie er jetzt ist und wie er wahrgenommen wird. Sie haben Anfang des Jahres Ihren 70. Geburtstag feiern können. Ihr Vater war Architekt, die Mutter Spross einer Tabakhändlerfamilie, also beide Elternteile mit einem bürgerlichen, ja fast großbürgerlichen Hintergrund. Wie hat Sie das geprägt?
Weniger mit Blick auf einen in der Tat eher bürgerlichen Hintergrund, sondern sehr geprägt durch einen Vater, der keine Autorität in dem alten wilhelminisch-preußischen Sinn gewesen ist. Er hat seine Kinder so nicht erzogen. Das heißt, er ist ein Vater gewesen, der wenig und überhaupt nicht massiv in die Erziehung eingegriffen hat. Das spielte eine Rolle. Das heißt, er ließ mir und meinem Bruder sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten zu. Es lag vielleicht auch daran, dass er als Architekt weit eher künstlerisch interessiert war als unbedingt kaufmännisch. Und der andere wichtige Punkt ist, dass meine Mutter ganz wichtige, prägende Lebensjahre eben nicht in Nazi-Deutschland verbracht hat, sondern bei der dänischen Verwandtschaft mit Abstechern nach Schweden. Und erst wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 zurückgekommen ist, nicht im BDM war und nicht in dieser furchtbaren Welt von Nazi-Deutschland groß geworden ist, sondern in einem freiheitlichen Land, das auch seinen Jugendlichen sehr viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten gab, bis hin sich ihren Musikgeschmack selber auszuwählen und Veranstaltungen zu gestalten. Das spielte eine sehr große Rolle. Dies lief darauf hinaus, dass bereits in den 50er Jahren in meiner Familie diese Zeit 33 bis 45 Gesprächsgegenstand war, in allen Facetten bis hin auch zur Shoah, in einem Alter, wo ich glaube, dass in den meisten anderen Haushalten dies noch kein Thema für 13, 14, 15-Jährige gewesen ist.
Nun war es in Ihrem Kontext ja auch leichter in Ihrem Milieu, weil Sie ja aus einem antifaschistischen familiären Hintergrund stammen. Ne?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, das kleidet zu sehr. Aber richtig ist, mein Großvater väterlicherseits ist von den Nazis umgebracht worden, was natürlich auch ein Aspekt gewesen ist, wie die Familie bis hin auch zu dem dänischen Teil nach dem Krieg mit diesem Thema Nazi-Deutschland und Hitler umgegangen ist.
Aber Sie stammen schon aus einem besonderen, zumal für einen Sozialdemokraten besonderen Milieu. Sie haben ein traditionsreiches Gymnasium in Hamburg besucht, also wieder ein Bildungsbürger.
Ja, da bin ich aber grandios gescheitert.
Haben Sie da aus diesem, Sie sind glaube ich zweimal, mussten Sie die Klasse wiederholen. Hat Sie das in einer Weise geprägt, auch mit Niederlagen umzugehen?
Wenn ich tief in mir grabe, dann lautet die Antwort ja. Mhm. Nach dem Motto, das soll dir nie wieder passieren, dass du wirklich buchstäblich zurückgesetzt wirst und herausgerissen wirst aus einem sozialen Verband, damals von Freunden und Freundinnen, weil du nicht auf der Höhe der Zeit gewesen bist.
Woran lag das? Faul sind Sie nicht? Unintelligent sind Sie auch nicht?
Na, ich glaube schon, dass ich für Lehrer auch ein ziemlicher, auf Deutsch gesagt, Kotzbrocken gewesen bin und einfach zu phlegmatisch, zu uninteressiert, um Bildungsangebote anzunehmen. Heute bedauere ich das zutiefst. Ich bedauere zum Beispiel, dass ich die Angebote, besser Französisch zu sprechen, einfach durch Ignoranz nicht wahrgenommen habe.
Naja, manchmal sind Umwege ja auch der direkteste Weg zum Ziel. Vielleicht hat das geholfen.
Ja gut, es blieb, ohne das Psychologisieren nun weiter fortzusetzen, es blieb dabei nicht Versagensängste, sondern die Umkehrung nach dem Motto, diese Erlebnisse, wie du dort in der Schule versagt hast, so etwas passiert dir auf einer anderen übertragenen Ebene nicht normal.
1968, man bemerke das Datum, verpflichteten sich für 2 Jahre bei der Bundeswehr?
Ja, das schloss ich nicht aus, nachdem ich vorher eine eher, sagen wir mal, halb links ausgerichtete Schülerzeitung mit Freunden gemanagt habe und sehr früh dabei übrigens für die diplomatische Anerkennung der DDR eingetreten bin und Altkommunisten interviewt habe zum Entsetzen des damaligen Hamburger Innensenators Runau, sondern es war klar, dass ich nach einer Prüfung mich selber nicht für pazifistisch hielt und mir sagte, wenn du dann schon dahin gehen musst, weil du gezogen wirst, dann machst du das Beste daraus und dann bist du dann nicht nur 18 Monate, sondern 24 Monate, dabei steigst du auch auf, man geht dann als Leutnant der Reserve ab und die bezahlen dich auch und dann kriegst du auch noch eine gute Abfindung, die dir die ersten Semester deines Studiums verschönern.
Man versucht ja rückblickend immer Biografien so gerade zu biegen, da so eine Linie zu sehen, die es ja in den meisten Fällen nicht gibt, dann scheitert man natürlich auch bei Ihnen. Sie waren bei der Bundeswehr 2 Jahre und danach haben Sie Volkswirtschaft und Soziologie studiert. Auch das passt wiederum nicht zusammen in diese Biografie, die so viele Brüche zumindest am Anfang aufweist. Warum gerade die beiden Fächer?
Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe Abitur gemacht auf einem Wirtschaftsgymnasium. Das ist vielleicht der Aufhänger, den Sie nicht wissen können. Ja. Und selbst wenn ich das nicht getan hätte, sondern von mir aus auf einem neusprachlichen oder naturwissenschaftlichen Gymnasium Abitur gemacht hätte, all das, was mit Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhängt, interessierte mich sehr früh. Auch schon in der Oberstufe der Schule. Und das war eigentlich für mich ziemlich glasklar.
Ja, dann spätestens brach die Politik in Ihrer Biografie Bahn, die sich ja schon bei der Schülerzeitung angedeutet hat, auch im Aufwachsen in der Familie. Sie sind zunächst im Bundesbauministerium tätig gewesen und machten dann, zu meiner Überraschung, in der Bundespolitik sehr schnell Karriere. 1977 persönlicher Referent, zunächst bei Hans Matthöfer, dann bei Volker Hauff im Bundesforschungsministerium. Für Matthöfer haben Sie auch dessen Reden geschrieben. Wann haben Sie eigentlich entdeckt, dass Sie rhetorisches Talent haben?
Das ist wieder eine Einladung zur Eitelkeit. Ich glaube, der Zeitpunkt lässt sich bestimmen, indem ich gebeten wurde, auf der Abiturentlassungsfeier die Rede für die Schüler zu halten. Vor Jahren bin ich auf den Text gestoßen in irgendeiner Kiste zu Hause.
Interessant.
Ja, man wundert sich ein bisschen, welche verdrillten Sätze man damals konstruiert hat, um sich einen besonderen Anschein der Kompetenz oder ja, der Erkenntnis zu geben. Aber ich kann mich erinnern, dass das erste Mal war, dass ich vor einem sehr viel größeren Publikum, das waren vielleicht Schüler und Eltern und Lehrer zusammen, vielleicht 300 oder 350 Leute, das war der erste grandiose Auftritt des Redners Per Schnarrenbrück.
Und Sie haben es genossen?
Ja, es kitzt die Eitelkeit, wenn sie merken, dass sie es können, ohne und 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 ohne, dass sie immer nur aufs Blatt gucken, sondern gelegentlich auch versuchen, das Publikum zu fixieren. Und dann kommt natürlich auch ein Echo, auch während einer Rede und nicht nur am Ende mit einem dann aus Höflichkeit geborenen Applaus. Ja, das stimmt, das frönt der Eitelkeit.
Was war das Thema damals bei der Abi-Rede?
Ich glaube schon, der Generationskonflikt, der sich damals aufmachte, ja. Also unabhängig, dass ich dann anschließend 2 Jahre bei der Bundeswehr war, ich war niemals auf Seiten, sagen wir, extrem linker Studentenverbände auch anschließend, aber ich bin 69 sehr gezielt in die SPD eingetreten und es ging schon für mich damals darum, mit dem Mief der Adenauerzeit in mehrfacher Hinsicht wirklich zu brechen und auch diese junge Generation aus einem wahnsinnig autoritär geprägten Abhängigkeitsverhältnis gegenüber einer Elterngeneration herauszuholen, die in meinen Augen historisch, Stichwort Nazi-Deutschland, versagt hatte.
77 Bundesforschungsministerium, im Sommer 78 ging es dann ins Kanzleramt und zwar als Mitarbeiter im Spiegelreferat des Forschungsministeriums. Also Spiegelreferat heißt eine Abteilung, die im Kanzleramt angesiedelt war und den Kontakt zum Forschungsministerium hielt.
Richtig.
Da haben Sie dann auch Helmut Schmidt kennengelernt, 1979 sogar persönlich. Sie haben in einem Ihrer Bände darüber geschrieben. War das von Ihrer Seite her sofort ein mit großer Sympathie unterfüttert gewesen?
Nein, ich glaube nicht Sympathie, sondern Respekt. Dieses Kanzleramt damals von ihm als Kanzler und dann mit seinem Chef des Kanzleramtes ist eine glänzend hochprofessionell geführte Verwaltung gewesen. Und das habe ich bewundert. Und es ging hochrational überlegt, aber auch kritisch zu. Und für junge Leute ist es faszinierend gewesen, dort, fast hätte ich gesagt, auf die Weide geschickt zu werden und trainiert zu werden.
Rationalität für einen für Sie wichtiger Wert?
Ja, eindeutig ja.
Und Kritik war die zweite Vokabel, die in diesem Zusammenhang fiel?
Naja, es wurde nicht nur von oben irgendwie verordnet. Und damit spreche ich gar nicht den damaligen Kanzler Helmut Schmidt an, sondern dazwischen sind ja andere Ebenen. Also ein Staatssekretär, ein Abteilungsleiter, ein Unterabteilungsleiter, wie immer die Ebenen heißen. Aber es war so, dass man auch als Youngster noch teilweise grün hinter den Ohren durchaus Entfaltungsmöglichkeiten bekam. Und die Vorlagen, die man erarbeitete, die wurden auch debattiert. Und man konnte argumentieren. Und das ging nicht nur mir so. Ich habe bis heute Kontakt zu einigen, die damals ähnlich alt waren wie ich, also Ende 20, Anfang 30, die diese Zeit ähnlich empfunden haben wie ich. Wir wurden sehr gut vorbereitet in dieser Rolle auf zukünftige Funktionen.
Ist das heute anders in Politik und Gesellschaft?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hatte zwischenzeitlich mal den Eindruck, dass die Professionalität dieses Kanzleramtes nicht mehr dem ganz dem Maßstab damals von Helmut Schmidt und dem Chef des Kanzleramtes damals Manfred Schüler entsprach. Aber heute dürfte es wieder der Fall sein. Ich glaube, dass Frau Merkel und ihre jeweiligen Kanzleramtsminister auch dafür Sorge getragen haben, dass das wirklich eine glänzende Behörde ist. Ich habe immer versucht, in meinem Führungsstil, in allen Ministerien, in denen ich gewesen bin, deutlich zu machen, ihr habt jede Gelegenheit, mir eure Argumente vorzutragen. Übrigens ziemlich genau orientiert an dem, was ich im Kanzleramt gelernt habe. Der damalige Chef des Kanzleramtes sagte, wenn Sie wollen, dass der Bundeskanzler Helmut Schmidt Ihre Vorlagen liest, nicht länger als 3 Seiten, und Sie gliedern es bitte in Sachstand, Problem, Votum. Den Sachstand kennt der Kanzler wahrscheinlich weitestgehend, also halten Sie sich damit eh so lange auf und wir sind interessiert an Ihrem Votum. Und dann kam der Satz, aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass der Kanzler Ihrem Votum folgt. Aber wir wollen es wissen. So, und das gilt, wie ich in meinen Augen durchgängig, bis auf den heutigen Tag. Ich habe in allen Ministerien, in denen ich war, versucht, ein altes chinesisches Sprichwort den Mitarbeitern auf den Weg zu geben. Und zwar mit der Bemerkung, das gilt bei mir nicht. Und dieses chinesische Sprichwort lautet, kommst du zu deinem Herrn oder deiner Herrin und sagst die Wahrheit, brauchst du ein schnelles Pferd. Und ich habe gesagt, bei mir brauchen Sie kein schnelles Pferd. Sie werden mit einer abweichenden Meinung oder mit einer Kritik auch an mir niemals mit Liebesentzug oder was weiß ich bestraft, aber Sie haben auch keinen Anspruch darauf, dass ich Ihrem Votum lupenrein folge, weil mir noch andere Informationen zur Verfügung stehen, die dem im Wege stehen.
Wir oszillieren ständig zwischen Person und gesellschaftlichen Umständen. Kehren wir zur Person Per Steinbrück zurück, 77 Forschungsministerium, dann 79 den Kanzler kennengelernt im Kanzleramt. 81 arbeitet Per Steinbrück in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Wie sind Sie da hingekommen?
Weil man damals eine sogenannte Kinderlandverschickung machen musste auf dem Weg zur Verbeamtung. Sie mussten dann, ich glaube, mindestens 6 Monate irgendwo mal ganz woanders tätig sein. Sie konnten auch zu einer Kommune gehen, sie konnten in eine nachgeordnete Behörde gehen. Aber im Kanzleramt hatte ich den Zugriff auf die ständige Vertretung in Ost-Berlin, weil diese dem Kanzleramt zugeordnet war und nicht dem Auswärtigen Amt.
War das Thema deutsche Teilung für Sie jemals ein prägendes Thema?
Sehr früh. Ich deutete ja schon an, dass ich mich eigentlich schon 1966 oder so etwas kritisch mit der damaligen Hallstein-Doktrin beschäftigt habe. Das war noch in Schülerzeiten.
Hallstein-Doktrin müssen wir vielleicht erklären, das war dieser Domino-Effekt, wer als Nation, als Staat die DDR anerkannte, zudem brach die damalige Bundesrepublik vor allen Dingen unter Konrad Adenauer dann die diplomatischen Kontakte ab.
Genau.
Es kam dann, wir sind im Jahr 1981 zum Bruch der sozialliberalen Koalition, Helmut Kohl wurde Bundeskanzler und Sie wechselten in die Landespolitik, und zwar nach Nordrhein-Westfalen. Warum ausgerechnet nach Nordrhein-Westfalen?
Naja, ich erlebte diese Wende im Oktober 82 sehr unmittelbar mit, wieder in einem Ministerbüro, in diesem Fall Andreas von Bülow, und wurde dann, heute kann ich darüber lächeln, damals nicht, eigentlich ist man für 3 oder 4 Monate in die Tiefgarage gesteckt. Das heißt, ich war verdächtig. Aus der CDU-Sicht war ich klar verdächtig. Ich war ein Sozi und hatte einem sozialdemokratischen Minister gedient, und zwar in der unmittelbaren Nähe. Und dann wurde ich erstmal ins Exil geschickt. Da wollte ich dann aber auf Dauer auch nicht bleiben. Und ich wusste, dass vor dem Hintergrund meiner Vorstellung, einen Weg in diesem Ministerium zu machen, das mir verbaut sein würde. Damit hätte ich recht gehabt. In 16 Jahren danach reagierten CDU-Minister, Bundesminister. Und da habe ich mir gesagt, ist ein Szenen- und Bühnenwechsel ganz richtig. Und ich wurde aus Nordrhein-Westfalen von dem damaligen Umweltminister Klaus Matthiesen gefragt, ob ich nicht den Bundesliga-Verein mal wechseln wolle.
Und Sie haben gewechselt, Sie wurden Büroleiter bei Johannes Rau. Sie haben das Feld bislang auf, wir sind jetzt so die Jahre von 47 bis 86 durchschritten, Sie haben immer sehr schnell Führungskräfte auf sich aufmerksam gemacht. Wodurch eigentlich? Durch Fleiß, durch besondere Originalität, durch Schnelligkeit?
Das dürfen Sie nämlich nicht mich fragen.
Ja, die Eitelkeit lassen wir jetzt mal aus.
Ja, aber klar, das müssen die anderen fragen, aber ich kann es vielleicht zusammenfassen in einer Anekdote. Ich war, ich glaube, erst 1 oder 1,5 Jahre im Bundesforschungsministerium, Technologieministerium, und da war eine große Veranstaltung damals in Bonn in der Friedrich-Ebert-Stiftung, und zwar mit Hans Mathöfer, dem damaligen Bundesminister. Und frech wie ich war, stellte ich eine Frage nach der anderen. Und da beugte er sich, wie mir hinterher geschildert wird, rüber zu seinem damaligen persönlichen Referenten und fragte ihn, sag mal, wer ist eigentlich dieser Kerl da hinten, der mir so wahnsinnig auf die Nerven geht mit diesen Fragen. Und daraufhin sagte der arbeitet übrigens in Ihrem Ministerium, der ist in Ihrer Planungsgruppe. Und daraufhin soll Hans Mathöfer gesagt haben, den will ich haben.
Sie sind nicht lange in Düsseldorf geblieben bei Johannes Rau, sondern sind dann 1990, wiederum eine Überraschung, also Ihre Biografie scheint voll von Brüchen zu sein, nach Kiel gegangen. Auch da frage ich mich, was ausgerechnet Kiel?
Naja, da hatte ich studiert.
Ja gut, ich habe auch in Marburg studiert und bin trotzdem da nicht hingekehrt.
Ja, aber erstens, ich bin geborener Hamburger, deshalb ist mir dieses Schleswig-Holstein immer sehr vertraut gewesen, bis hoch in die skandinavischen Länder. Und es ist schlicht und einfach ein Angebot gewesen. Ich wurde von dem damaligen Ministerpräsidenten Björn Engholm gefragt, ob ich als Staatssekretär nach Kiel kommen würde. Und das war hochattraktiv. Zumal er damals in Kiel und für Schleswig-Holstein eine ganze Riege von bemerkenswerten Persönlichkeiten in seiner Regierung versammelt hatte. Schleswig-Holstein spielte damals oberhalb der Liga, in der es eigentlich als kleineres Bundesland spielt. Und das war schon faszinierend.
Sie waren anfangs Staatssekretär im Umweltministerium und dann im Wirtschaftsministerium bis 1993?
Ja, und wurde dann Wirtschaftsminister.
Ziemlich breit aufgestellt fachlich, ne? Wenn wir jetzt mal rekapitulieren, welchen Ministerien, welchen Funktionen Sie schon tätig waren?
Ja, für einige ist es überraschend, dass ich mal im Umweltministerium oder zweimal in Umweltministerien tätig war, weil vielleicht einige unterstellen, ich würde so eine Art kruden Ökonomismus verfolgen, der mit ökologischen Aspekten nichts zu tun hat. Nein, ich war sowohl in Nordrhein-Westfalen wie in Schleswig-Holstein im Umweltbereich tätig.
Und dann wieder, also ich hatte vorhin den Begriff des Oszillierens benutzt, jetzt muss ich zur Fieberkurve greifen. Sie waren 93 Landesminister in Schleswig-Holstein als Wirtschaftsminister unter Heide Simonis. Dann 98 sehen wir Sie in Nordrhein-Westfalen als Wirtschaftsminister unter Wolfgang Clement und werden dann in diesem Bundesland selbst Ministerpräsident. Also das sind eine Biografie voller Ausschläge und voller Temperaturstürze möglicherweise auch, Ortswechsel, ein sehr bewegtes Leben bis dahin.
Also ein in jedem Fall interessantes Leben, für das ich sehr dankbar bin. In der Tat vielen interessanten Positionen. Ich weiß nicht, ich kann Brüche darin nicht erkennen, sondern eigentlich irgendeine Linie.
Ach, welche?
Naja, wenn Sie so wollen, als Youngster und mit Eierschalen hinter den Ohren fing ich mal in einem Ministerium an und dann auch über die Funktion des persönlichen Referenten oder Büroleiters ging es weiter, dann auf eine Staatssekretärsebene, dann auf eine Ministerebene eines kleineren Landes, dann auf eine Ministerebene des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und dann durch eine Fügung, die ja nicht vorhersehbar gewesen ist, bis hin in die Position des Ministerpräsidenten, in der ich dann allerdings auch eine Wahl verlor.
Sie sprachen gerade von der Linie. Wenn wir diese Linie jetzt mal als Bild akzeptieren, dann ist es ja eine aufwärtsführende Linie, denn Sie wurden ja anschließend, nachdem Sie in Nordrhein-Westfalen gescheitert sind, muss man ja sagen, Bundesfinanzminister, also nochmal eine Ebene höher.
Ja, aber das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass ich vorher auch noch Finanzminister war und dann in der Großen Koalition 2005 wurde jemand gesucht, der jedenfalls auch schon nicht nur administrative, sondern auch ministerielle Erfahrung hat im Umgang mit allen Finanz- und Haushalts- und steuerpolitischen Fragestellungen. Und da ist die Gruppe der in Frage kommenden auch nicht so groß, als dass man nun eine Auswahl hat zwischen 100 Leuten oder dergleichen, sondern das verengt sich dann vielleicht für ein Bundesressort auf 3 oder 4 Leute, die in Frage kommen. Und ich habe mich da nicht vorgedrängelt, sondern ich bin gefragt worden.
Und Sie hatten ja auch einen umfangreichen Background mit dem Forschungsministerium, Kanzleramtstätigkeit, Umweltministerium, Wirtschaftsminister, Finanzminister, Ministerpräsident. Also da kam einiges zusammen an politischer Erfahrung. Hat sich das da ausgezahlt?
Ja, mit Sicherheit. Sie erleben ja von den Erfahrungen, auch übrigens von den Menschen, die Sie dann kennengelernt haben, von den Vernetzungen, von der Möglichkeit, kurze Wege gehen zu können, wenn Sie Leute was fragen müssen. Wenn Sie so wollen, Sie sind Bestandteil einer politischen Community und zwar auch über die eigene Parteigrenze hinweg, was wichtig ist.
Sie waren bis dato ja in Positionen tätig, in denen Sie Ihr parteipolitisches Temperament ausleben konnten, weitestgehend, auch wenn Sie gelegentlich in Koalitionen tätig waren, aber jetzt auf der Bundesebene wurde es ja schwieriger an der Seite der Kanzlerin.
Ja und nein. Natürlich gab es immer Reibungen auch zwischen den beiden großen Parteien, zumal die 2005, 2009 ziemlich auf Augenhöhe war. Die CDU hatte ja zu ihrem eigenen Entsetzen diese Bundestagswahl 2005 nur noch sehr knapp gewonnen, nachdem ihr vorher grandiose Ergebnisse vorhergesagt wurden. Und Schröder einen unwahrscheinlich tollen Wahlkampf machte, richtig als Campaigner aufholte. Und
ich behaupte, nur 1% hinter der CDU.
Ja, ich behaupte, wenn der Wahlkampf 2005 2 Wochen länger gedauert hätte, hätte Schröder nochmal die Nase vorn gehabt. Also das war gut austariert. Da war keine Unwucht drin in dem Verhältnis. Und ich scheue mich nicht zu sagen, im Zuge der Finanz- und Bankenkrise konnte ich mit Frau Merkel sehr gut zusammenarbeiten. Es war sehr verlässlich und auch offen.
Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war die Zusammenarbeit mit der Kanzlerin in dieser Zeit? War das von tiefer Professionalität geprägt?
Ja, es war professionell, auch natürlich vorbereitet durch die Zuschläge, in Anführungszeichen, die wir hatten. Das war bei der Kanzlerin damals Herr Weidmann, der jetzige Bundesbankpräsident. Und bei mir ist es ein Staatssekretär gewesen, Herr Asmussen, der dann später auch bei der Europäischen Zentralbank landete. Das waren, wenn man so will, die Sherpas, die Wasserträger, die uns vorbereiteten. Und in der Tat, die Zusammenarbeit mit Frau Merkel funktionierte sehr gut. Wenn sie den Eindruck hat, dass man nicht indiskretioniert und seine Solopartien spielt, dann ist sie bereit, auch sehr vertrauensvoll und offen mit einem zusammenzuarbeiten.
Sie waren Finanzminister in einer für die Bundesrepublik schwierigen Zeit. Da gibt es vielleicht nur zwei oder drei vergleichbare Epochen. Stichwort Wirtschafts-, Finanz- und Bankenkrise, Hypo Real Estate, Lehman Brothers, drohende Pleite, etwa der Commerzbank. Eine Menge stand da auf dem Spiel. Wie war das für Sie persönlich bei Steinbrück? Eine harte, eine anstrengende, körperlich auch anstrengende Zeit?
Eindeutig ja. Es war die stressigste Zeit, die ich erlebt hatte bis dahin. Und ohne es überdramatisieren zu wollen, es war auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Es ist die tiefgreifendste, jedenfalls wirtschaftlich, finanziell verursachte Krise gewesen in der Rückbetrachtung der letzten 20, 30 Jahre. Vielleicht in der Dramatik vergleichbar mit der Ölpreiskrise, mit den beiden Ölpreiskrisen und ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung. Und es hätte sich der Abgrund auftun können. Das Problem ist damals zwar Lehman gewesen, als heute noch auch in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger geisternder Begriff, aber man hat offenbar gar nicht mehr auf dem Bildschirm oder im Kopf, dass 36 Stunden später der größte Versicherungskonzern der Welt, nämlich AIG, hätte zusammenbrechen können. Und dann säßen wir heute nicht so zusammen, wenn das schiefgegangen wäre.
Es sind damals einige Entscheidungen gefallen, die nicht ihre Billigung gefunden haben. Können Sie heute damit leben?
Da weiß ich nicht so genau, auf was Sie abheben. Ich weiß, dass ich im Fall der Hypo Real Estate für eine Verstaatlichung eingetreten bin und aus dem Kabinett Widerstände hatte. Und wenn ich mich nicht durchgesetzt hätte, wäre ich zurückgetreten.
Wenn wir uns heute die wirtschaftspolitische, finanzpolitische Situation in der Bundesrepublik, in Europa und global angucken, dann hat man den Eindruck, möglicherweise steuern wir auf eine ähnliche Situation in nicht ferner Zukunft wieder zu. Ist damals alles getan worden, um eine solche Entwicklung zu verhindern?
Das kann man nie behaupten. Es ist viel getan worden. Ich glaube, der Instrumentenkasten ist sehr viel besser, um mit einer solchen Krise fertig zu werden. Es ist auch vieles zur Stabilisierung getan worden. Die Banken müssen mehr Eigenkapital vorlegen. Sie müssen Liquiditätspuffer einschalten. Die Bankenaufsicht auf europäischer Ebene ist deutlich verbessert worden. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, die man nicht ignorieren sollte. Und ich bin da auch nicht naiv. Wir haben es mit einer wahnsinnigen Staatsverschuldung weltweit zu tun. Wir haben es nach wie vor mit maroden Banken zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass die Spielregeln auf europäischer Ebene eigentlich permanent verletzt werden. Das letzte Mal vor wenigen Tagen mit Blick auf eine staatliche Unterstützung zweier italienischer Banken, nachdem man aber gerade vorher im Rahmen der Bankenunion festgelegt hat, dass die auf einem anderen Wege ohne Inanspruchnahme der Steuerzahler abgewickelt werden sollten. Kaum hatte man diese europäische Richtlinie verabschiedet, wird sie gleich wieder verletzt. Ich glaube, dass einige Risiken übergeschwappt sind in den sogenannten Schattenbankenmarkt, der weniger reguliert wird. Ich sehe nach wie vor eine gewisse Blasenentwicklung und Risiken auch aus der Nullzinspolitik der EZB, wobei ich Herrn Draghi und der EZB durchaus konzidiere, dass sie zu einer Art Ersatzakteur, Ersatzkrisenmanager gemacht worden sind, weil die Politik auf europäischer Ebene nicht alles unternommen hat, was eigentlich notwendig gewesen wäre.
Da war diese 0% Zinspolitik der europäischen Banken zu lange, hätte man schon vorher die Zinsen anheben müssen?
Naja, da gibt es natürlich die Meinung dann im Rahmen der EZB, was hätte das bedeuten, insbesondere für einige mediterrane Länder, wenn wir früher eine sogenannte Zinswende eingeleitet hätten. Man muss sehen, Italien ist mit ungefähr, ich glaube, 2,4 Billionen Euro verschuldet, was 135-140% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung ausmacht. Und nun muss man sich vorstellen, was passiert, wenn dort die Zinsen möglicherweise sogar schnell und rapide wieder ansteigen. Was heißt das dann für den Kapital dieses Landes? Und daran kann niemandem interessiert sein. Wir Deutschen müssen sehr viel stärker als bisher einfach zur Kenntnis nehmen, unserem Land in dieser mitteleuropäischen Geografie mit auch neuen direkten Nachbarn wird es immer nur so gut gehen, wie es unseren Nachbarn gut geht. Und deshalb haben wir ein massives Interesse daran, dass die auf einen guten Pfad kommen und stabilisiert werden. Einer der wichtigen Gründe auch, warum dem neuen französischen Staatspräsidenten Herrn Macron in jedweder Beziehung man behilflich sein sollte.
Nun hätte man ja eine solche Zinspolitik durchführen können und dann zu dem Mittel greifen können, dass man sagt, bei solchen Ländern wie Italien oder auch Griechenland machen wir einen Schuldenschnitt oder erlassen einen Teil der Schulden. Das hätte ja sozusagen als positive Wirkung dann gewirkt und diese eine Komponente Zinserhöhung quasi ausgeglichen.
Ich gebe Ihnen recht im Fall von Griechenland, aber die Dimension im Fall von Italien ist natürlich sehr viel größer, wenn Sie eine Staatsschuld von 2,3 Billionen plötzlich erlassen. Aber Sie haben recht, bei der letzten Verabschiedung eines Griechenland-Rettungspaketes, ich glaube im Sommer 2015, gehörte ich, glaube ich, zu den zwei sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten, die dagegen stimmten. In meinen Augen war es nur mehr von demselben und änderte an den Ursachen der Probleme Griechenland rein gar nichts. Das, was wir machen, ist die Refinanzierung bloß griechischer Schuldenaufnahmen. Und das hilft diesem Land auf Dauer nicht. Insofern glaube ich auch, dass Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds recht hat, dass Griechenland einen weiteren Schuldenschnitt braucht. Sie haben schon zwei. Einen sehr offensichtlichen mit Blick auf die privaten Kreditoren und einen indirekt durch die Laufzeitverlängerung und den Zinserlass bei den laufenden Krediten. Aber jetzt ginge es um einen Schuldenschnitt bezogen auf staatliche Kreditoren. Und das mag kein Politiker in Deutschland den Wählerinnen und Wählern sagen, dass dann Deutschland mit 27% beteiligt ist.
Möglicherweise ändert sich das nach dem 24. September. Ein Aufweichen der deutschen Position ist ja zu beobachten.
Das, was Sie sagen, ist nicht sehr hellseherisch, sondern sehr klar.
Wir haben darüber gesprochen, wie Sie als Bundesfinanzminister diese globale Finanzkrise durchgestanden haben. Und Sie haben gesagt, das war wohl die anstrengendste Zeit in Ihrer beruflichen Biografie. Und dann fragt man sich natürlich unwillkürlich, warum tut er sich dann noch ins Kanzleramt einziehen zu wollen? Denn die Belastung in diesem Amt ist natürlich enorm.
Ja, das ist eine Mischung vielleicht auch sich zu überschätzen, will ich gar nicht von der Hand weisen. Es ist aber bei mir wie bei anderen auch, ich bin damit ja nicht alleine, auch durchaus eine gewisse Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und auf die Gefahr hin, dass es banal klingt, auch behilflich zu sein, zukünftige Verhältnisse mitzugestalten. Diesen Anspruch hat man als Politiker. Das glauben einem viele nicht, nach dem Motto, da sitzt du ja nur auch zu deinem eigenen Nutzen und fromm. Ich halte dieses Vorurteil für abwegig und auch gefährlich, weil es ein Schlaglicht auf viele Politiker und Politikerinnen wirft, insbesondere auf der kommunalen Ebene, die übrigens überwiegend alle ehrenamtlich tätig sind, was kaum einer in der Republik anerkennt, sondern dahinter steckt auch ein Gestaltungsanspruch und ein Gestaltungswille. Ob es eine richtige Entscheidung gewesen ist, darüber habe ich lange selber resoniert. Ich glaube, es war ein Fehler meinerseits, mit Blick auf eine Reihe von Fehleinschätzungen bezogen auf die eigene Person und die damals obwaltenden Umstände.
Oh, jetzt lassen Sie uns über den historischen Konjunktiv sprechen. Wenn es nicht Peer Steinbrück gemacht hätte, wer hätte es dann gemacht?
Das ist die wichtige Frage gewesen, weil es damals drei Männer gab, die, wenn man so will, das untereinander debattiert haben. Das waren Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und ich. Aber die beiden anderen Herren gaben zu erkennen, Frank-Walter Steinmeier nach seiner verlorenen Wahl 2009, er würde nicht nochmal antreten. Und Sigmar Gabriel kam zu dem Ergebnis, dass er auch nicht der Richtige ist. Und dann purzelte ich quasi in diese Rolle hinein, in einer übrigens denkbar schlecht vorbereiteten Situation. Wenn die SPD behauptet, das sei alles strategisch langfristig vorbereitet gewesen, dann erklärt man das Chaos, das geherrscht hat, anschließend zur Strategie.
Als Sie nominiert wurden als Kanzlerkandidat der SPD, gab es das, was wir aus jüngster Vergangenheit kennen, so einen Peer Steinbrück-Hype. Die Quoten für die SPD stiegen an, ziemlich steil. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Kanzler Steinbrück zu wählen und zu tragen, war groß gewesen und dann implodierte das Ganze. Das Ergebnis kennen wir. Peer Steinbrück ist nicht Bundeskanzler geworden. Woran lag es eigentlich? Nils Minkma hat Sie damals begleiten dürfen durch den Wahlkampf, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Zirkus, dem er diesen Politzirkus meint. Er hat mehr als zwei Dutzend Gründe angeführt, die sich zusammenbündeln lassen zu zwei Problemgruppen, an denen Sie möglicherweise gescheitert sind, an der eigenen Persönlichkeit, an der Individualität oder an den Rahmenbedingungen, die Ihnen Ihre Partei geboten hat. Woran lag's?
Beides. Ich selber machte natürlich auch Stockfehler. Die waren willkommenes Fressen für einige Journalisten. Das hatten wir vorhin schon. Völlig Unwichtiges dann auf die Agenda an erster Stelle setzen und sich um Inhalte auch nicht mehr kümmerten. Anschließend allerdings, um an dieser Stelle frech zu werden, sich über die Banalität des Wahlkampfes erregten, zu der sie aber selber beigetragen haben, indem sie dann auf Pino Grigio oder ähnliche Geschichten abhoben. War übrigens eine Veranstaltung hier, eine Matinee im Berliner Ensemble, die sich 2 Stunden lang sehr intensiv dialogisch mit dem Publikum um diverse politische Themen kümmerte. Aber das eigentlich Berichtenswerte war der eine Satz von mir: Kaufen Sie kein Pinot Grigio unter 5 €. Das ist die Banalisierung von Wahlkämpfen, auch unter Beiträgen der Medien. Aber ich bleibe dabei, es waren eigene Fehler. Ich habe auch die Hand oder den Finger gereicht, um es deutlich zu machen für Einschätzungen, die nicht zu meinem Vorteil gewesen sind. Das zweite ist gewesen, die Republik 2013 war eigentlich in einem sehr guten Zustand. Und die SPD machte den Fehler, wie ich glaube, sich sehr stark nur mit den Opfern zu beschäftigen, die es auch gibt. Aber aus der Addition der Interessen und der Interessenwahrnehmung von denjenigen, denen es nicht so gut geht in dieser Gesellschaft, die es unzweifelhaft gibt, kann man keine parlamentarische Mehrheit gewinnen. Sondern es wollen sich auch die 85% der Bevölkerung wiederfinden in Zukunftsangeboten, denen es eigentlich ganz gut geht. Die aber trotzdem fragen, was ist mit meinen Kindern, was ist mit Jobs, wie entwickelt sich mein eigener Wohlstand weiter, was ist mit meiner Sicherheit, was ist mein Empfinden gegenüber auch der Angst vor Kriminalität etc. Da glaube ich, dass die SPD die, wenn man so will, die Mentalität, den Gemütszustand der Republik 2013 falsch eingeschätzt hat.
Sie sagen, ich bin sowohl an mir selbst wie auch an der Partei gescheitert. Das klingt jetzt so, als wenn beides 50-50 wäre, wenn man das Buch von Nils Mink mal gelesen hat im Zirkus, Wahlkampfbeobachtung an ihrer Seite, dann hat man schon den Eindruck, dass die Partei sich ihnen gegenüber streckenweise dilettantisch verhalten hat. Sie haben weder die personelle noch die konzeptionelle Unterstützung bekommen, die man gebraucht hätte und die es auf der anderen Seite gegeben hat.
Naja, umgekehrt werden einige Parteimitglieder auch sagen, der Starnberg hat sich auch dilettantisch verhalten. Also das ist ein Wechselspiel. Es macht keinen Sinn, aus dem Nachhinein damit Steine zu schmeißen über Verhältnisse, die jetzt 4 Jahre her sind. Aber aus einer übergeordneten Beobachtung würde ich nicht dementieren, dass jedenfalls die professionelle Aufstellung der SPD damals im Wahlkampf nicht diejenige war, die sehr verheißend gewesen ist für einen Wahlsieg.
Die schmerzhafteste Niederlage für Sie?
Eine deutliche Niederlage sicherlich, von der ich aber ziemlich früh wusste, dass sie kommen wird. Ich war nicht unvorbereitet darauf. Ich hätte mir gewünscht, und vielleicht durch eigene Fehler habe ich das selber ins Stolpern gebracht, dass man vielleicht bei 28-29% hätte landen können, aber ich gab mich nie der Illusion hin, ich könnte diese Wahl gewinnen. Die war sehr früh eigentlich schon verloren. Sie müssen trotzdem kämpfen. Sie haben eine Verantwortung gegenüber der eigenen Partei, der Menschen, die ihnen vertrauen. Wenn sie eine Wahl aufgeben, frühzeitig aufgeben, verlieren sie 2-3% noch mehr. Das heißt, sie müssen kämpfen. Sie müssen kämpfen. Als Herausforderer müssen sie herausfordern. Das galt in früheren Zeiten, das gilt heute.
Sie sind seit Mitte der 60er Jahre Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Zu einer Zeit sind Sie in die Partei eingetreten, als Konrad Adenauer und Ludwig Erhard diese
Republik ich bin 69 eingetreten, also in der großen Koalition.
Unter dem Eindruck von Willy Brandt?
Ja, maßgeblich. Diese charismatische Figur war natürlich für uns Jüngere damals schon wegweisend, aber auch darüber hinaus. Die Auflösung oder sagen wir mal die gesellschaftliche Modernisierung der SPD, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Mief, aus dieser bürgerlich, wie ich finde, verklemmten Moral herauszukommen und die hinter uns zu lassen, auch die Aufarbeitung dieser katastrophalen deutschen Geschichte, hat mich schon geführt zu der Partei, wo ich ziemlich sicher war, dass sie nie in ihrer damals 20-30-jährigen Geschichte für die Katastrophen dieses Landes verantwortlich gewesen ist. Das spielte schon eine zentrale Rolle für mich.
Es gab, lassen wir Splitterparteien außen vor, damals 3 Parteien, CDU, CSU, FDP und die Sozialdemokraten. Es kam Ihnen nie in den Sinn, Mitglied bei den Liberalen oder bei den Christdemokraten
zu werden? Nein, nie. Auch ein Parteiwechsel kam nie in Frage. Ich habe die Auf- und Abs der SPD über all diese Jahre mehrfach erlebt, aber es war für mich immer klar, dass das die Partei ist, die in der Gesamtheit der Ort ist, wo ich mich politisch am ehesten zu Hause führe.
Sie sind praktizierender Christ, obwohl Sie mit 18 aus der Kirche ausgetreten sind, sind Sie vor einigen Jahren wieder eingetreten. Das ist ja so ein Schritt, den macht man nicht so ohne weiteres.
Ja, praktizierender Christ nicht.
Sie waren in der EKD aktiv?
Ja, da habe ich mal mitgeholfen, weil Präses Schneider mich bat, da in einer der Kommissionen, glaube ich, mitzuarbeiten. Das habe ich gerne getan, aber das wäre anmaßend zu sagen, ich sei praktizierender Christ. Aber es ist richtig, ich bin mit 18, 19 aus der Kirche ausgetreten, weil ich beide christlichen Kirchen historisch immer auf der falschen Seite gesehen habe. Ich füge hinzu, im Lutherjahr auch Luther selbst. wenn man den vollständig versucht zu entdecken, dann stellt man fest, dass da eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten sind, die man jedenfalls nicht teilen kann. Also das war einer der Gründe. Ich gebe zu, ich stand etwas unter dem Eindruck einer sehr agitatorischen Schrift, ich glaube von Karl-Heinz Deschner war der Autor, über die Notwendigkeit, aus der Kirche auszutreten.
Ein großer Kirchenkritiker.
Ja. Absolut, und zwar auch ein lesenswerter Kirchenkritiker. Der Witz ist, dass ich letztes Wochenende dieses Buch aus irgendeiner Kiste wieder ausgegraben habe. Aber in vielen Gesprächen dann später, in der Tat 40 Jahre später, ich glaube mit 59, bin ich in die Kirche wieder eingetreten, weil ich doch zu dem Ergebnis gekommen bin, dass nicht nur über die karitative Bedeutung der Kirche, Stichwort Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft, Ausgleich von Unwuchten, von Ungerechtigkeiten, sondern auch über die Glaubensstiftung Glaube oder zu dem Ergebnis gekommen bin, dass solche Institutionen wichtig sind für eine Gesellschaft.
War das also eher ein intellektueller Schritt?
Ich fürchte ja.
Also es gab kein Schlüsselerlebnis,
nein,
keine persönliche Katastrophe?
Ich kann zitieren aus den Gesprächen, die ich mit Nikolaus Schneider hatte, in dem ich sagte, also wenn du mir einen sehr altbackenen, fast aus den Kinderbüchern resultierenden Gottesbegriff oder eine Gottbeschreibung servierst, dann kann ich nicht wieder in die Kirche eintreten. Aber wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass Gott eine Art Prinzip ist, zum friedlichen, moralisch, ethisch begründeten Zusammenleben der Menschen ist, dann kann ich mit einem solchen Gottesbegriff durchaus leben. Aber mir den personifiziert vorzustellen und auch manche, fast hätte ich gesagt, Rituale im Kirchenleben, die sind nicht mein Ding.
Wir reden über sehr intime Fragestellungen, über den Umgang mit Niederlagen, jetzt über das Christentum. Also das gehört ja im Grunde im öffentlichen Diskurs, gehört es zum Tabu, über solche Fragen zu verhandeln. Gleichwohl Sie und viele Ihrer Kollegen, die in der Politik aktiv waren und sind, müssen sich solchen Fragen stellen. Dieser Imperativ nach Transparenz eines Politikerlebens geht einem der nicht fürchterlich auf die Nerven.
Ja, das tut er. Und das Schlimmste ist, dass Sie Ihre Privaträume öffnen. Über, sagen wir mal, eine Reihe von philosophisch geprägten Fragen zu resonieren und dabei auch die eigene Gedankenwelt preiszugeben, das halte ich für richtig und für nicht abwegig in gewissen Grenzen. Aber die Privaträume zu öffnen, das halte ich für völlig falsch.
Ich wiederhole eine Frage, die ich eingangs schon mal gestellt habe. Wie authentisch kann man da noch sein? Oder wie weit muss man sich unter diesen Bedingungen einer Mediengesellschaft, einer unendlichen, nicht mehr eingrenzbaren Neugier eigentlich verstellen, inszenieren? Wie schaffen Sie es, die öffentliche und die private Person da auseinanderzuhalten?
Das müssen Sie selber dosieren und das macht jeder anders. Einige lassen die Bunte oder Bild oder wen auch immer buchstäblich über die Schwelle ihrer Haustür schreiten, in der Annahme, dass sie darüber auch Sympathien erhalten, übrigens nicht nur bezogen auf die Leserschaft, sondern auch bezogen auf die Journalisten und wundern sich anschließend, dass die Journalisten anschließend ihren Job machen und sie auch verhauen. Das habe ich immer für grenzenlos naiv gehalten, dass die glaubten, sie könnten irgendeine Art Deal machen, in dem Augenblick, wo sie auch diesen Teil ihres Lebens, also des privaten Lebens, offenlegen. Schwerer Fehler. Und es macht auch keinen Sinn, über eigene Beziehungen zu resonieren.
Da tut sich ein weites Feld auf, ja, über das wir jetzt reden könnten. Sie haben sich aus der aktiven Politik gänzlich zurückgezogen. Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder haben Sie gesagt, es reicht jetzt?
Nein, ich habe gesagt, es reicht. Und Sie haben es vorhin erwähnt, ich bin inzwischen 70. Und das erste Mal, dass ich in einer Kabinettfunktion gewesen bin, das war in Schleswig-Holstein 1990. Das ist jetzt 27 Jahre her und das reicht dann auch. Alte Zirkuspferde müssen dann auch mal aus der Manege laufen. Und das müssen Sie selber entscheiden, bevor Sie rausgejagt werden.
Und was macht das Zirkuspferd jetzt?
Ich genieße mein Leben. Also Sie haben plötzlich mehr Lebensqualität, Sie lernen das Wort Nein, Sie können Ihre Zeit besser einteilen. Und wie ich in meiner letzten Bundestagsrede gesagt habe, Sie können die Sumpfhühner auch endlich wieder Sumpfhühner nennen. Man kann es auch drastischer ausdrücken.
Und ich habe jetzt kommt der alte Rabulist wieder raus.
Ja. Ich habe ein sehr gut eingerichtetes Büro, weil ich so eine Art Senior Advisor bin bei der ING DiBa, eine Bank, die in keinerlei dubiose Geschäfte verwickelt ist. Versuche behilflich zu sein beim Aufbau der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, bin in der Zeit Bucerius Stiftung im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund und werde gelegentlich auch eingeladen zu Konferenzen im In- und Ausland und zu Vorträgen.
Wir müssen ganz kurz noch über Helmut Schmidt und die Stiftung sprechen. Sie pflegen da sein politisches, publizistisches Erbe. Was heißt das ganz konkret?
Nee, es heißt in jedem Fall konkret, sich nicht darauf zu beschränken, irgendeine Denkmalsbeweihräucherung zu betreiben. Das wollte der alte Herr auch nicht. Das sagt er sogar explizit nach dem Motto, er richtet mir hier bloß keine symbolischen oder tatsächlichen Denkmäler. Sondern einerseits gilt es, diese Person in der Tat einem breiteren Publikum, auch nachrückenden Generationen deutlich zu machen. Deshalb wird es in Hamburg auch eine entsprechende Ausstellung geben. Aber viel interessanter ist die Frage, welche Initiativen, welche Impulse hat Helmut Schmidt in der Außensicherheitspolitik, Europapolitik gegeben, die heute von größter Aktualität sind. Denken Sie an die Fortentwicklung der Europäischen Union. Denken Sie an die Frage und des Begriffes, den er maßgeblich mit Gräfin Dönhoff geprägt hat, des Raubtierkapitalismus. Ich würde heute hinzufügen, bei wem liegt eigentlich noch der Primat? Bei einem digitalen und Finanzkapitalismus oder bei gewählten demokratischen Institutionen? Und reicht es, das noch in nationaler Reichweite zu haben, oder sind wir darauf angewiesen, dass die Politik sich ebenfalls internationalisiert, um mit den grenzüberschreitenden, sehr ausgreifenden Prozessen eines digitalen und Finanzkapitalismus fertig zu werden? Oder denken Sie an das Thema der transatlantischen Beziehung, gerade vor dem Hintergrund des Narzissten, der da jetzt gerade im Weißen Haus sitzt?